Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Wir fahren fort in unserer Reihe durch den Römerbrief und kommen zu Kapitel 5, den Versen 1 und 2. Ich lese uns aus dem Brief des Apostel Paulus an die Römer, Kapitel 5, die Verse 1 und 2. Hört das Wort des Herrn. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr, wir danken dir für diesen Brief, den der Apostel Paulus an die Gemeinde in Rom geschrieben hat. Und nun wollen wir ein zweites Mal an diesem Tag in diesem Brief lesen. Und wir beten, Herr, dass du uns das Verständnis aufschließt, dass wir dein Wort verstehen und dass wir durch dein Wort wachsen, dass wir Erkenntnis haben, dass wir dich besser erkennen, dass wir dich mehr lieben, dir mehr danken, dass wir uns mehr freuen über die Rettung, die wir haben in Christus, und dass dein Wort uns heiligt. Und so gebrauche nun dein Wort an uns und verherrliche dich darin und tue meinen Mund auf, damit ich deinen Ruhm verkündige. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Heute Morgen haben wir das vierte Kapitel abgeschlossen und die letzten 1,5 Kapitel hat Paulus damit verbracht, uns eine Sache immer wieder einzuschärfen, nämlich, dass wir gerechtfertigt werden durch Glauben allein. Und so stellt sich die Frage, wenn wir nun so oft davon gehört haben, Woche um Woche, hast du Glauben an Christus? Diesen wahren, rettenden, rechtfertigenden Glauben, wie Abraham ihn hatte. Der glaubt an Gottes Allmacht, der vertraut auf Gottes Wahrhaftigkeit, der hofft auf Gottes Verheißungen, der gestärkt wird von Gott selbst. Bist du gerechtfertigt durch deinen Glauben? Wenn das so ist, dann höre jetzt mit großer Freude zu. Denn nun erklärt uns Paulus, was die Folgen davon sind, wenn man gerechtfertigt worden ist aus Glauben. Vers 1, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben. Paulus schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Rom. Und was für die Gemeinde in Rom gilt, gilt für alle wahren Gemeinden Gottes. Sie bestehen aus Menschen, die gerechtfertigt worden sind aus Glauben. Versteht ihr? Wir sind gerechtfertigt. Es ist schon geschehen. Es liegt in der Vergangenheit. In dem Moment, als wir glaubten, wurden wir gerechtfertigt. Wir sind gerechtfertigt, wir sind freigesprochen von Gottes Gericht. Unsere Rettung ist sicher, sie ist vollbracht. Wie ihr wisst, bin ich in der Neuapostolischen Kirche aufgewachsen. Und da hieß es, wenn Jesus wiederkommt, dann wirst du sehen, ob du würdig bist, dass er dich annimmt oder nicht. Bis dahin kannst du es nicht wissen. Ich hatte wegen dieser Lehre als Kind oft Todesangst, weil ich dachte, was, wenn Jesus jetzt kommt und mich nicht annimmt? Was, wenn er meine Eltern annimmt und ich bleibe hier alleine zurück? Was für eine böse Irrlehre, die Seelen zerstört. Oder die katholische Kirche. Sie lehrt, dass man, selbst wenn man in der heiligmachenden Gnade stirbt, erst ins Purgatorium, ins Fegefeuer muss, um geläutert zu werden, um zeitliche Sündenstrafen abzubüßen. Man ist also noch nicht gerechtfertigt, man muss erst noch geläutert werden im Fegefeuer. Was für eine böse Irrlehre, die Seelen zerstört. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben. An Paulus' Aussage ist nichts Ungewisses. Wir sind gerechtfertigt. Wir brauchen nicht zu zweifeln. Wir brauchen keine quälende Ungewissheit zu haben. Wir brauchen keine Todesangst zu haben. Wir brauchen keine Angst vor einem Fegefeuer zu haben. Wir sind gerechtfertigt. Wir sind versetzt in den Stand der Gerechtigkeit und das aus Gnaden allein, durch Glauben allein, an Christus allein. Gepriesen sei der Herr dafür. Hast du Glauben an Christus? Dann lass dir doch diese Gewissheit deines Heils in die Seele legen. Du bist gerechtfertigt worden aus Glauben. Was ist nun die Folge davon, dass wir gerechtfertigt worden sind? Weiter Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Die erste Frucht der Rechtfertigung aus Glauben ist Frieden. Und zwar Frieden mit Gott. Paulus spricht hier nicht von einem subjektiven Empfinden, von einem Gefühl des Friedens. Das gibt es auch. Das ist der Friede Gottes, von dem etwa Jesus spricht in Johannes 14, Vers 27, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch, euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Oder von dem wir auch lesen in Philipper 4, ab Vers 6, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das ist der Friede Gottes, der uns eine innere Ruhe bringt, selbst wenn die Welt um uns herum uns ängstigen will. Aber davon spricht Paulus hier jetzt nicht. Nun, dieser Friede Gottes, den kann man überhaupt nur haben, wenn man zuerst Friede mit Gott hat. Und Paulus spricht hier jetzt nicht von diesem subjektiven Empfinden des Friedens, sondern von einer objektiven Realität im Verhältnis zu Gott. Zwischen Gott und uns ist nun Frieden. Und um zu begreifen, was das heißt, müssen wir uns noch einmal bewusst machen, wie unser Verhältnis zu Gott eigentlich war, bevor wir gerechtfertigt worden sind durch Glauben. Paulus hatte zu Beginn des Römerbriefes viel Zeit darauf verwendet, uns unseren Zustand vor Gott aufzuzeigen. Wir waren Feinde Gottes, gottlose, völlig verderbte Sünder, die in Rebellion gegen Gott lebten, indem wir die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhielten und Gott weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern mit verfinstertem Herzen die Wahrheit Gottes in Lüge verwandelten und allerlei todeswürdige Sünden begingen. Aber schlimmer noch, wir waren nicht nur Feinde Gottes, sondern Gott war unser Feind. Das ist bei Weitem schlimmer. Wer, der noch halbwegs bei klarem Verstand ist, will den allmächtigen Gott zum Feind haben? Seht ihr, dass wir Feinde Gottes waren, war Gott nicht egal. Er hat nicht gesagt, oh ja, lass sie. Nein, er war auch unser Feind. Wir waren im Krieg mit Gott und Gott war im Krieg mit uns. Denn Gott ist ein gerechter Richter und ein strafender Gott an jedem Tag. Jeden Tag hast du Gott gereizt mit deinen Sünden und jeden Tag brannte sein Zorn gegen dich. Jeden Tag war Gott dein Feind. Der Herr prüft uns vom Himmel her und er prüft den Gerechten, aber den Gottlosen und den, der Gewalt hat, liebt, hasst seine Seele. habe erst vor kurzem wieder jemanden gehört, der meint, ja, Gott liebt alle Menschen. Das ist nicht das, was die Bibel sagt. Die Gottlosen hasst seine Seele. Und auch wir waren auch nicht gerecht, wir waren gottlos. Und deshalb waren wir von Natur Kinder des Zorns. Gottes Angesicht war gegen uns gerichtet. Er hatte seine Bogensehne schon gegen unser Angesicht gerichtet. Denn nach unserer Störrigkeit und unserem unbußfertigen Herzen häuften wir uns selbst Zorn auf. Für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes, wenn Gottes Zorn vom Himmel her offenbart wird über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen und der einem jeden vergelten wird nach seinen Werken und jeder Mund verstopft wird und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen ist. An diesem Tag hätten wir den Lohn für unsere Sünden empfangen, nämlich Zorn und Grimm, brennenden, leidenschaftlichen, hasserfüllten Zorn. Und deswegen schrieb Paulus: Bedrängnis und Angst über unsere Seelen. Welche Seele, die verstanden hat, dass Gott ihr Feind ist, welche Seele sollte nicht Bedrängnis und Angst haben? Das war der Zustand, in dem wir alle waren, als wir noch gottlos waren. Aber nun, da wir gerechtfertigt worden sind aus Glauben, nun ist der Krieg beendet. Unser Herr Jesus hat Frieden gemacht zwischen Gott und uns, als er unsere Übertretungen wegen dahingegeben wurde, als er mit seinem Blut unsere Schuld sühnte, da hat er den Zorn Gottes, der gegen uns brannte, gestillt, sodass nun Frieden ist zwischen Gott und uns. Paulus schreibt ein paar Verse weiter in Römer 5, Vers 9 und 10. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Christus hat uns durch sein Blut gerechtfertigt, hat uns gerettet vom Zorn Gottes. Wir sind nicht mehr Feinde Gottes und Gott ist nicht mehr unser Feind. Gottes Zorn ist nicht mehr auf uns, sondern wir sind versöhnt mit Gott. Calvin schreibt, solange Gott als Richter dasteht, muss alles Fleisch ihn scheuen und fürchten. Aber nun ist Gott nicht mehr unser Richter. Wir stehen nicht mehr unter seinem Verdammungsurteil. Wir sind nicht mehr Kinder des Zorns, sondern wir sind geliebte Kinder Gottes. Und deshalb haben wir Frieden. Siehst du, selbst wenn du vielleicht manchmal diesen Frieden nicht empfindest, wenn deine Seele manchmal aufgebracht ist und geängstigt ist, wir haben objektiv Frieden mit Gott. Da ist kein Zorn mehr. Da ist kein Gericht mehr, was auf uns wartet, um uns zu verdammen. Da ist keine Hölle mehr. Wie Paulus später schreibt, da ist keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Calvin schreibt weiter, Friede heißt die heitere Ruhe des Gewissens, welche aus der Gewissheit erwächst, dass wir einen versöhnten Gott haben. Wir dürfen gewiss sein, dass wir mit Gott versöhnt sind durch Christus. Frieden bedeutet das Ende aller Unsicherheit in unserem Verhältnis zu Gott und damit das Ende aller Ungewissheit. Wir sind ein für alle Mal versöhnt mit Gott. Unsere Seelen brauchen keine Bedrängnis und keine Angst mehr zu haben vor dem, was kommen wird. Unser Gewissen muss uns nicht mehr plagen und ängstigen, denn Gottes Zorn ist nicht mehr auf uns, sondern nun blickt er auf uns mit Gedanken des Friedens. mit Liebe und Wohlgefallen. Und so haben wir Ruhe und Sicherheit, ewige Ruhe und Sicherheit für unsere Seelen. Wie es heißt in Jesaja 32, Vers 17, und das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit für ewig. Das heißt nicht, dass wir mit den Menschen Frieden hätten oder mit der Welt. Luther schreibt, so haben wir Frieden mit Gott im Gewissen und dem Geist. Wenn auch nicht mit den Menschen und dem Fleisch, der Welt und dem Teufel, vielmehr haben wir hier desto mehr Anfechtung. Ja, die Welt wird uns hassen, aber auch wenn die Welt uns hasst und wenn wir keinen Frieden haben mit den Menschen und wenn alles uns herum in Aufruhr ist und wenn unsere Feinde uns bedrängen und verfolgen, wir haben einen höheren Frieden, nämlich den Frieden des Gewissens, den Frieden unserer Seelen, weil wir Frieden haben mit Gott. Was schert es uns da, ob wir Frieden haben mit Menschen? Wie unser Herr sagt in Johannes 16, Vers 33, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Wenn wir Frieden haben mit Gott, dann mag hier geschehen, was will. Wir wissen, wo wir hingehen werden. Wir wissen, wir sind versöhnt mit Gott. Und was immer uns erwartet nach diesem Leben, es braucht uns kein nicht mehr zu ängstigen, sondern wir wissen, wir gehen zu unserem Vater. Diesen Frieden können wir nur haben in Christus. Wie es auch in unserem Text heißt, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Nur durch den Glauben an Christus und an sein stellvertretendes Sühneopfer können wir Frieden haben mit Gott. Das ist der einzige Weg. Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch ihn. Diesen Frieden mit Gott besitzt weder der, der sich durch seine eigenen Werke etwas vor Gott verdienen will und sein Gewissen betrügt, indem er sich einredet, er wäre schon gerecht, noch der, der gleichgültig in seinen Sünden lebt und sein Gewissen betäubt, sondern nur der, der gerechtfertigt worden ist aus Glauben. Denn nur er hat Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. So heißt es auch in Epheser 2, ab Vers 13. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden, denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden, das heißt aus Juden und Heidenchristen, eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft, in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat Frieden verkündigt, euch den Fernen und Frieden den Nahen. Christus allein hat Frieden geschaffen zwischen allen Christen, solchen aus den Juden und solchen aus den Nationen. Aber wichtiger noch, er hat durch das Kreuz, durch sein Blut, die Feindschaft mit Gott getötet und uns in ihm mit Gott versöhnt und Frieden gestiftet für alle, die an ihn glauben, seien sie aus den Juden oder aus den Nationen. Er ist unser Friede. So wie es Johannes der Täufer über Jesus sagt in Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Christus ist der einzige Weg. Sonst bleibt Gottes Zorn auf dir. Wenn du verstanden hast, wie du einst vor Gott standest, als Gottloser. Über den Gott spricht, kein Friede, den Gottlosen, spricht der Herr. Wenn du verstanden hast, wie du einst vor Gott standest, nämlich als so ein verdammter Sünder unter seinem Zorn. Und wenn du verstanden hast, was es bedeutet, dass Christus Frieden gemacht hat zwischen Gott und dir, was muss dann wohl deine Reaktion darauf sein? R.C. Sproul erzählt in seinem Kommentar zum Römerbrief von einem Erlebnis aus seiner Kindheit. Er spielte gerade Ball auf den Straßen von Chicago, als er plötzlich von überall her großen Lärm hörte. Und kurz darauf öffneten sich alle Haustüren und alle Frauen, noch in ihren Schürzen, liefen auf die Straße hinaus und schrien und jubelten und schlugen mit Holzlöffeln auf Töpfe und Pfannen. Und der kleine R.C. ärgerte sich, denn er wollte gerne in Ruhe Ball spielen. Aber da sah er seine Mutter, die mit Tränen überströmtem Gesicht auf ihn zulief und ihn in den Arm nahm und ihn drückte. Was war geschehen? In dem Moment war die Nachricht verkündet worden, dass der Zweite Weltkrieg zu Ende ist und dass die Ehemänner und die Väter vom Schlachtfeld nach Hause kommen. So haben die Frauen sich gefreut über die Nachricht, dass Frieden ist. Seht ihr, wir standen in einem viel größeren, viel tödlicheren Krieg, den niemand von uns überlebt hätte. Einen Krieg von kosmischen Ausmaßen. Und die meisten Menschen stehen jetzt, heute immer noch in diesem Krieg. Aber für die, die gerechtfertigt worden sind aus Glauben, hat Christus den Krieg beendet. Er hat Frieden gemacht. Und zwar kein Frieden, wie die Welt ihn kennt, sondern einen gewissen, sicheren, unverbrüchlichen, ewigen Frieden. Wenn hier ein Krieg endet und Frieden ist, dann dauert es meist nicht lang bis zum nächsten Krieg. Aber dieser Friede hält ewig, denn Gott selbst hat ihn gemacht. Alle Ungewissheit, alle Angst sind vorbei. Du brauchst dich nicht mehr zu fürchten. Du brauchst keine Angst mehr zu haben vor dem Tod. Es ist Frieden. Freust du dich darüber? Wenn doch die Frauen sich so freuen konnten, als sie gehört haben, dass der Zweite Weltkrieg zu Ende ist, wo ist unsere Freude über diesen viel größeren Frieden? Denk darüber nach. Freue dich darüber. Jubel doch und preise Gott dafür. Mit größerer Freude als die Frauen damals. Das war die erste Frucht der Rechtfertigung, der Friede mit Gott. Was ist die zweite Frucht? Vers 2. Durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Die zweite Frucht der Rechtfertigung aus Glauben ist, dass wir Zugang haben zur Gnade. Wir haben nicht nur einfach Zugang zu Gott, sondern zu seiner Gnade. Zu all seinem Wohlgefallen, seiner Freundlichkeit, seiner Güte, seinen Vergebungen, seiner Liebe, seinen Segnungen. Und auch hier müssen wir wieder verstehen, wie unser Verhältnis zu Gott vorher war, bevor wir gerechtfertigt wurden aus Glauben. Denn damals hatten wir keinen Zugang zu Gott und zu seiner Gnade. Wir hatten kein Recht, uns Gott zu nähern. In Eden, vor dem Sündenfall, da konnte der Mensch und seine Frau in der Gegenwart Gottes sein, konnte die Gnade Gottes genießen, aber wegen des Sündenfalls mussten sie die Gegenwart Gottes verlassen. Es heißt in 1. Mose 3, Vers 24, und er, Gott, trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Durch den Sündenfall waren die Menschen aus der gnädigen Gegenwart Gottes verbannt. Der Zugang zu Gott und seiner Gnade war versperrt, denn kein Sünder darf sich dem heiligen Gott nahen, denn er ist ein verzehrendes Feuer. Und so fragt David zum Beispiel in Psalm 24, Vers 3, wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wie war das damals in der Wüste, als der Herr herabstieg auf den Berg Sinai? Wir lesen davon in 2. Mose 19, Abvers 10. Und der Herr sprach zu Mose, geh zum Volk und heilige sie heute und morgen, und sie sollen ihre Kleider waschen, damit sie für den dritten Tag bereit sind, denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai herabsteigen. Darum zieh eine Grenze rings um das Volk und sage, hütet euch, auf den Berg zu steigen oder auch nur sein Ende zu berühren. Jeder, der den Berg berührt, muss getötet werden. Keine Hand darf ihn berühren, denn sonst muss er gesteinigt oder erschossen werden. Ob Tier oder Mensch, er darf nicht am Leben bleiben. Und dann lesen wir weiter, wie es war, als der Herr dann kam, ab Vers 16. Und es geschah am dritten Tag, als es Morgen wurde, da brachen Donner und Blitze los, und eine schwere Wolke lagerte auf dem Berg, und ein sehr starker Hörnerschall ertönte, so dass das ganze Volk, das im Lager war, bebte. Mose aber führte das Volk aus dem Lager hinaus Gott entgegen, und sie stellten sich am Fuß des Berges auf. Und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabkam. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens, und der ganze Berg erbebte heftig, und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete, und Gott antwortete ihm mit einer lauten Stimme. Und der Herr stieg auf den Berg Sinai herab, auf den Gipfel des Berges, und der Herr rief Mose auf den Gipfel des Berges, und Mose stieg hinauf, und der Herr sprach zu Mose, steig hinab, warne das Volk, dass sie nicht zum Herrn durchbrechen, um zu schauen, sonst müssten viele von ihnen fallen. Ja, auch die Priester, die zum Herrn herantreten, sollen sich heiligen, damit der Herr nicht in sie einbricht. So war das, wenn Gott kam. Niemand durfte sich ihm nahen. Und so blieb das Hunderte und Hunderte von Jahren lang. Niemand durfte sich Gott nahen, ohne zu sterben. Im Zelt der Begegnung und später im Tempel durfte nur der hohe Priester einmal im Jahr durch den schweren Vorhang hindurch in das Sanctus Sanctorum, in das Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes treten, wo Gott erschien über der Sühneplatte. Und auch nur, er durfte das auch nur dann tun, wenn er sich zuvor gebadet und in heilige Kleider gekleidet und für sich und sein Haus Sündopfer dargebracht hatte. Wir lesen in 3. Mose 16, Abvers 1, und der Herr redete zu Mose nach dem Tod der beiden Söhne Aarons, als sie vor den Herrn traten und starben. Und der Herr sprach zu Mose, rede zu deinem Bruder Aaron, dass er nicht zu jeder Zeit in das Heiligtum hineingeht, innerhalb des Vorhangs, vor die Sühneplatte, die auf der Lade ist, damit er nicht stirbt. Denn ich erscheine in der Wolke über der Sühneplatte. Dann heißt es weiter, Vers 12, und er nehme eine Pfanne voll Feuerkohlen von dem Altar vor dem Herrn und seine beiden Hände voll von wohlriechendem, kleingestoßenem Räucherwerk und bringe es in den Raum innerhalb des Vorhangs und er lege das Räucherwerk auf das Feuer vor dem Herrn, damit die Wolke des Räucherwerks die Sühneplatte, die auf dem Zeugnis ist, bedeckt und er nicht stirbt. Seht ihr, was der hohe Priester alles tun musste, damit Gott ihn nicht tötet, wenn er es wagt, in seine Gegenwart zu treten? Trotz aller Vorbereitungen war es ein tödliches Risiko für den hohen Priester, sich in das Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes zu begeben. Außerbiblische Quellen berichten, dass man dem Hohepriester ein Seil um den Fuß band, wenn er ins Allerheiligste ging, und Glöckchen an seine Schuhe. so hörte man bei jeder Bewegung die Glöckchen klingen. Und wenn man keine Glöckchen mehr hörte, ging man davon aus, dass der Herr den Hohepriester getötet hatte. Und man konnte den Leichnam an dem Seil aus dem Allerheiligsten herausziehen. Das bedeutet es, sich Gott zu nahen. Es ist das sichere Todesurteil, wenn ein Sünder es wagt, in die Gegenwart des heiligen Gottes zu treten. Feuer wird von Gott ausgehen und dich fressen, und du wirst vor dem Herrn sterben, so wie Nadal und Abihu, die Söhne Aarons. Und selbst für den, der sich ausnahmsweise Gott nahen darf, bedeutet es höchste Lebensgefahr. Ein Fehler. Und du bist tot. Aber durch Christus haben wir im Glauben Zugang zu Gott und seiner Gnade. Mit Blick auf die Begegnung am Sinai, von dem wir gerade gelesen haben, heißt es in Hebräer 12, Abvers 18, denn ihr seid nicht gekommen zu etwas, das betastet werden konnte, und zu einem angezündeten Feuer und dem Dunkel und der Finsternis und dem Sturm und zu dem Schall der Posaune und der Stimme der Worte, deren Hörer baten, dass das Wort nicht mehr an sie gerichtet werde, denn sie konnten nicht ertragen, was angeordnet wurde. Und wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt werden. Und so furchtbar war die Erscheinung, dass Mose sagte, ich bin voll Furcht und Zittern, sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Myriaden von Engeln einer Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Der Schrecken vom Berg Sinai existiert nicht mehr für die Gläubigen. Wir haben Jesus zum Mittler zwischen Gott und uns. Und besprengt mit seinem Blut können wir ohne Furcht und Zittern vor Gott treten, weil er uns nicht mehr ansieht als das, was wir eigentlich sind, nämlich als todeswürdige Sünder, sondern weil er uns sieht, gerechtfertigt, gekleidet in Gottes Gerechtigkeit, die sein Sohn uns erworben hat durch sein Blut. Und dann heißt es in Hebräer 10, Abvers 19, da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben, zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Der Weg zu Gott durch den Vorhang hindurch in das Heiligtum, der Weg ist wieder frei. Die Flamme des zuckenden Schwertes, das verzehrende Feuer des Zornes Gottes ist durch Christi Blut gelöscht. Durch Christi Tod ist der Vorhang des Tempels in zwei Stücke gerissen, von oben bis unten, von Gott her. Gott hat es getan. Und nun ist der Weg in das Heiligtum, der Weg zu Gott, frei für alle, die glauben an das Blut Jesu, deren Gewissen gereinigt sind, die Frieden haben mit Gott, die gerechtfertigt sind. Durch Christus haben wir den Zugang zum Vater und wir können freimütig kommen, ohne Furcht, denn dort wartet nicht sein Zorn und der Tod auf uns, sondern seine Gnade und seine Liebe. Und dieser Zugang, den wir nun haben, er ist nicht zeitlich limitiert. Dieser Zugang ist nicht etwas, das wir wieder verlieren könnten. Dieser Zugang ist permanent. Was Jesus tut, hat ewig Bestand. Paulus schreibt weiter in Vers 2, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Wir stehen in dieser Gnade, das meint, es ist etwas Beständiges. Wir stehen beständig in dieser Gnade, wir haben beständig diesen gnadevollen Zugang zum Vater. Und wie könnte es auch anders sein? Haben wir nicht gehört, wir haben Frieden mit Gott? Wie könnten wir denn Frieden haben mit Gott, wenn wir permanent fürchten müssen, nicht mehr in dieser Gnade zu stehen, sondern aus dieser Gnade zu fallen? Wenn wir permanent fürchten müssen, dass Gott den Frieden doch wieder aufkündigt und wir doch wieder im Krieg liegen? Das wäre kein Friede, das wäre ein Scheinfriede. Warum stehen wir beständig in dieser Gnade? Weil Jesu Opfer vollkommen ist. Weil Jesus alles vollbracht hat. Weil Gottes Rechtfertigung unumkehrbar ist. Und weil Jesus in den Himmel aufgefahren ist und als unser Hohepriester und Fürsprecher vor dem Vater steht und ihn permanent in jedem Moment sein Opfer vorhält und für uns eintritt. Es heißt in Hebräer 7, Abvers 25, daher kann er die auch völlig retten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Denn ein solcher Hohepriester passte auch zu uns, heilig, sündlos, unbefleckt, abgesondert von den Sündern und höher als die Himmel geworden, der nicht Tag für Tag nötig hat, wie die hohen Priester, zuerst für die eigenen Sünden Schlachtopfer darzubringen, dann für die des Volkes, denn dies hat er ein für alle Mal getan, als er sich selbst dargebracht hat. Jesus rettet uns völlig. Wenn wir uns durch ihn Gott nahen, wenn wir glauben an ihn, denn sein Opfer hat unsere Rechtfertigung ein für allemal bewirkt. Wir sind ein für allemal gerechtfertigt, ein für allemal versöhnt mit Gott, ein für allemal in der Gnade Gottes. Jesus macht keine halben Sachen, wenn er für uns stirbt am Kreuz. Er schafft nicht nur die Möglichkeit, Frieden zu haben mit Gott und Zugang zu ihm zu haben. Er bewirkt es. Dauerhaft, ewig, völlig sicher. Wir sind völlig gerettet. Und daraus folgt nun die dritte Frucht der Rechtfertigung aus Glauben. Weiter Vers 2. Durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Die dritte Frucht der Rechtfertigung aus Glauben ist, dass wir uns rühmen. Nicht, dass wir uns rühmen wegen irgendetwas, was wir selbst vollbracht hätten. Paulus hatte ja bereits geschrieben, dass durch die Rechtfertigung durch Glauben alles eigene Rühmen ausgeschlossen ist. Sondern wir rühmen uns des Herrn. Was ist der Grund für unser Rühmen? Die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Seht ihr, weil wir gerechtfertigt worden sind und weil wir Frieden mit Gott haben und weil wir Zugang haben zu der Gnade, in der wir beständig stehen und weil dies alles nicht unser Verdienst ist, sondern allein das Verdienst unseres Herrn Jesus Christus, das völlig sicher ist, haben wir die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Das heißt, wir hoffen darauf, die Herrlichkeit Gottes zu erlangen, das ewige Leben in Herrlichkeit. Wir sind alle Sünder unter mangelnder Herrlichkeit Gottes, aber durch Christus, durch den Glauben an ihn, haben wir die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Und Hoffnung im biblischen Sinne meint nie ein vages, ungewisses Hoffen und Bangen, sondern eine feste Gewissheit, weil sich unsere Hoffnung nämlich gründet auf den Herrn und auf sein zuverlässiges Wort. Dieser Glaube Abrahams, der glaubt an Gottes Macht und Gottes Wahrhaftigkeit und der deswegen Hoffnung hat, begründete, sichere, feste Hoffnung, gegründet auf Gott, der uns niemals enttäuschen kann. Und dass diese Hoffnung eine feste Gewissheit ist. Dass wir nicht nur hoffen und bangen, ob wir irgendwann die Herrlichkeit Gottes erreichen, sondern dass es absolut gewiss ist, dass wir die Herrlichkeit Gottes erlangen. Das wird dadurch bestätigt, dass Paulus schreibt, dass wir uns dieser Hoffnung rühmen. Wie könnten wir uns einer Sache rühmen, die noch nicht sicher ist? Dann stünden wir ziemlich blöde da, wenn wir uns schon gerühmt haben und dann doch nicht die Herrlichkeit Gottes erlangen. Nein, wir können uns nur dann rühmen, wenn es sicher ist, wenn es gewiss ist. Die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes ist so gewiss, dass wir schon jetzt kühn und frei uns ihrer rühmen können. Paulus wird das später noch bestätigen, da schreibt er in Römer 8, ab Vers 30, die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen, und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Alles Vergangenheit, du bist gerechtfertigt worden, du bist auch schon verherrlicht. Es ist noch nicht offenbar, es ist noch nicht sicher, aber es ist noch nicht sichtbar, aber es ist absolut sicher. Und dann heißt es weiter, was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Jesus liegt an Gott, er tut es. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Du bist dir nicht sicher, ob du die Herrlichkeit Gottes erlangen wirst? Gott hat seinen Sohn für dich hingegeben. Denkst du ernsthaft, er würde dir nicht die Herrlichkeit geben? Denkst du, sein Sohn ist vergeblich gestorben? Denkst du, sein Sohn ist nur gestorben, um eine vage Möglichkeit, ein vages Bangen auf die Herrlichkeit zu bringen? Nein. Gott wird uns alles schenken mit Christus. Jeder, der gerechtfertigt ist durch Glauben, der wird auch verherrlicht werden. Denn wenn Gott seinen Sohn hingegeben hat für dich, dann wird das nicht vergebens gewesen sein, sondern dann wird er dich auch sicher in seine Herrlichkeit bringen. Wolfgang Nestvogel schreibt, nach der universalen Notwendigkeit der Rettung, wir sind alle verderbte Sünder und unter Gottes Zorn, Kapitel 1 und 2, und dem einzigen Weg der Rettung, allein durch Glauben, ohne eigene Werke, Kapitel 3 und 4, begründet der dritte Argumentationsgang dann die garantierte Gewissheit der Rettung für jene, die im Glauben der Gerechtigkeit Gottes teilhaftig geworden sind. Die Gerechtfertigten wird Gott mit Gewissheit eschatologisch verherrlichen. Am Ende werden wir alle mit Gewissheit verherrlicht sein. Deshalb haben jene, die aus Glauben gerechtfertigt sind, bereits jetzt Frieden mit Gott und damit Zugang zu der Gnade, welche sich der Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit rühmen kann. Sind das nicht herrliche Früchte der Rechtfertigung aus Gnaden allein, durch Glauben allein, an Christus allein? Nun, was können wir aus diesen Wahrheiten praktisch für uns mitnehmen? Ich nenne nur ein paar kurze Anwendungen. Wir wollen uns darüber freuen, dass wir gerechtfertigt worden sind und dass wir Frieden haben mit Gott. So wie sich jemand freut, wenn er hört, dass der Krieg endlich vorbei ist und damit alle Ungewissheit und alle Sorgen und alle Ängste und alle Todesfurcht ein Ende hat. Freu dich, dass du gerechtfertigt worden bist. So wie der Herr spricht in Lukas 10, Vers 20, doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Und wenn wir doch Zugang haben zu Gottes Gnade, dann lasst uns davon auch Gebrauch machen. Der Weg zu Gott ist frei und wir wollten nicht hingehen? Lasst uns vor Gottes Angesicht kommen. Lasst uns seine Gegenwart suchen, vor allem im Gebet. Wie es heißt in Hebräer 4, Vers 16, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Aber lasst uns auch immer leben, Coram Deo. Ein alter Begriff, den wir alle wieder vergessen haben, aber es ist ein guter Begriff. Lasst uns leben, Coram Deo. Coram Deo zu leben heißt, das ganze Leben im Angesicht Gottes, in der Gegenwart Gottes zu führen. Unter der Autorität Gottes und zur Ehre Gottes. Was immer du machst, ob du arbeitest, ob du zu Hause bist, was immer du tust, tue alles in Gottes Gegenwart. Tue alles zu seiner Ehre. Unser ganzes Leben soll ein lebendiges Opfer sein. Ein Opfer, das im Geist der Anbetung und der Dankbarkeit dargebracht wird. Da wir Zugang zu Gott haben, lasst uns auch leben, Coram Deo. Und lasst uns, da wir sicher wissen, dass wir einst verherrlicht werden und die Herrlichkeit Gottes erben, lasst uns voller Hoffnung und Jubelfreude durchs Leben gehen. Mögen unsere natürlichen Umstände auch noch so schwierig sein, wie es heißt in Hebräer 3, Vers 6, dass wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten sollen. Denk daran, wie Abraham glaubte. Gottes Verheißungen sind gewisser als der Tod. Und lasst uns nicht vergessen, dass wir nichts beigetragen haben zu unserer Rechtfertigung, sondern dass wir gerettet sind aus Gnaden allein, durch Glauben allein, an Christus allein. Das ist der Grund, weshalb wir einst mit Sicherheit eingehen werden in Gottes Herrlichkeit. Und deshalb lasst uns Gott Dank darbringen, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat, der unserer Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Dem alleinigen Gott, unserem Retter, durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeiten. Amen.